Arür.
Es gibt Gespenster, das weiß ich ganz sicher.
Heiße Pastete knetete Brotteig, und seine Arme waren bis zum Ellbogen weiß vom Mehl.
Pia hat gestern Nacht etwas in der Vorratskammer gesehen.
Arür grunzte nur. Pia sah ständig etwas in der Vorratskammer. Für gewöhnlich handelte es sich dabei um Männer aus Fleisch und Blut.
»Kann ich ein Törtchen haben?«
fragte sie.
»Du hast ein ganzes Blech voll gebacken.«
»Ich brauche auch ein ganzes Blech voll. Sir Amory mag die besonders gern.«
»Sie hasste Sir Amory. Lass uns draufspucken.«
Heiße Pastete blickte sich nervös um. Die Küche war voller Schatten und Echos, doch die anderen Köche und Küchenjungen schliefen auf dem höhlenartigen Zwischenboden über den Öfen.
»Er wird es merken.«
»Bestimmt nicht«, erwiderte Arür.
»Spucke kann man nicht schmecken.«
»Aber wenn doch, bin ich es, der ausgepeitscht wird.« Heiße Pastete hörte auf zu kneten.
»Du solltest überhaupt nicht hier sein. Es ist mitten in der Nacht.«
Das stimmte. Allerdings war es Arür gleichgültig. Selbst mitten in der Nacht kehrte in der Küche keine Ruhe ein. Immer bereitete irgendwer Teig für das Morgenbrot vor, rührte mit einem großen Holzlöffel in einem Topf oder zerlegte ein Schwein, damit Sir Amory zum Frühstück Speck bekam. Heute Nacht war Heiße Pastete an der Reihe.
»Wenn Triefauge aufwacht und merkt, dass du verschwunden bist«, sagte Heiße Pastete.
»Triefauge wacht nie auf.«
Eigentlich hieß er Mabel, doch alle nannten ihn wegen seiner tränenden Augen Triefauge.
»Nicht, wenn er erst einmal eingeschlafen ist.«
Jeden Morgen trank er Bier zum Frühstück und schlief abends nach dem Essen ein, während ihm noch weinfarbener Speichel über das Kinn rann.
Arür wartete, bis sie ihn schnarchen hörte, dann schlich sie barfuß die Dienstbotentreppe hinauf und machte nicht mehr Lärm als die Maus, die sie gewesen war. Sie nahm weder Kerze noch Wachsstock mit. Syrio hatte ihr einmal erklärt, die Dunkelheit könne ihr Freund sein, und damit hatte er recht gehabt. Wenn Mond und Sterne schienen, hatte sie genug Licht.
»Ich wette, wir könnten fliehen, und Triefauge würde mich nicht einmal vermissen«, sagte sie zu Heiße Pastete.
»Ich will nicht fliehen. Hier ist es besser als im Wald. Ich will keine Würmer mehr essen. Hier, streu mal ein bisschen Mehl auf das Brett.«
Arür legte den Kopf schief. »Was war das?«
»Was? Ich hab nichts.«
»Hör mit den Ohren zu, nicht mit dem Mund. Das war ein Kriegshorn, zwei Töne. Hast du es nicht gehört? Und da, die Ketten des Fallgatters. Jemand kommt herein oder will hinaus. Kommst du mit nachschauen?«
Die Tore von Harrenhall waren seit dem Morgen von Lord Tywins Aufbruch nicht mehr geöffnet worden.
»Ich muss das Brot für morgen früh backen«, jammerte Heiße Pastete. »Außerdem mag ich es nicht, wenn es draußen dunkel ist. Das habe ich dir doch gesagt.«
»Aber ich gehe hin.«
»Hinterher erzähle ich dir alles. Kann ich ein Törtchen haben?«
»Nein.«
Sie stibitzte sich trotzdem eins und aß es auf dem Weg nach draußen. Es war mit gehackten Nüssen, Früchten und Quark gefüllt und noch ganz warm. Arür kam sich verwegen dabei vor, Sir Amorys Törtchen zu essen.
»Barfüßig, sicher, füßig, leichtfüßig«, sang sie vor sich hin.
»Ich bin der Geist von Harrenhall.«
Das Hornsignal hatte die Burg aus dem Schlaf gerissen. Männer kamen hinunter in den Hof, um zu sehen, was es mit dem Lärm auf sich hatte. Arür gesellte sich zu den anderen. Eine Reihe Ochsenkarren rollte unter dem Fallgatter hindurch. Plündergut, erkannte sie sofort. Die Reiter, die die Karren eskortierten, redeten in seltsamen Sprachen. Ihre Rüstungen glänzten bleich im Mondlicht und Arür entdeckte zwei schwarz-weiß gestreifte Pferde. Der blutige Mummenschanz. Sie zog sich ein wenig tiefer in den Schatten zurück und beobachtete, wie ein riesiger schwarzer Bär in einem Käfig auf einem Wagen hereingerollt wurde. Andere Karren waren mit Silbertellern, Waffen und Schilden, Mehlsäcken, quiekenden Schweinen, hageren Hunden und Hühnern beladen. Arür dachte gerade daran, wie lange sie bereits kein Schweinebraten mehr gegessen hatte. Da bemerkte sie den ersten Gefangenen. Seiner aufrechten Haltung und dem stolz erhobenen Kopf nach musste es sich um einen Lord handeln. Sie sah das Kettenhemd, das unter seinem zerrissenen Überwurf glitzerte. Zuerst meinte Arür, er sei ein Lannister, doch als er unter einer Fackel hindurchschritt, sah sie, dass das Wappen eine silberne Faust und keinen Löwen darstellte. Man hatte ihm die Handgelenke gefesselt, mit einem Seil um den Knöchel, war er an den Mann hinter sich gebunden und dieser wiederum an den Mann hinter sich, und die ganze Kolonne schlurfte im Gleichschritt dahin. Viele der Gefangenen waren verwundet, blieb einer stehen, trabte einer der Reiter heran und gab ihm einen Hieb mit der Peitsche, damit er weiterging. Sie versuchte zu zählen, wie viele Gefangene es waren, war jedoch bei 50 bereits durcheinander gekommen. Es waren mindestens doppelt so viele. Ihre Kleider waren von Schlamm und Blut verdreckt, und im Fackellicht war es schwierig, die verschiedenen Banner und Wappen auszumachen, doch einige konnte Arya erkennen. Zwillingstürme, Sonnenaufgang, blutiger Mann, Streitaxt. Die Streitaxt gehört zu Kerwin, und die weiße Sonne auf schwarzem Grund zu Karstark. Das sind Nordmannen, Vaters Männer und Robs. Der Gedanke, was das bedeuten mochte, behagte ihr überhaupt nicht. Der blutige Mummenschanz stieg ab. Stallburschen sprangen verschlafen vom Stroh auf und kümmerten sich um die schaumbedeckten Pferde. Einer der Reiter rief nach Bier. Der Lärm hatte Sir Amory Lodge auf die überdachte Galerie oberhalb des Hofes gelockt. Zwei Männer mit Fackeln flankierten ihn. Vargo Hoth mit dem Ziegenhelm zügelte sein Tier unterhalb des Balkons. »Milord Kaftelan«, rief der Söldner. Er hatte eine dicke, schmatzende Stimme, als wäre seine Zunge zu groß für seinen Mund. »Was hat das zu bedeuten, Hoth?« verlangte Sir Amory mit gerunzelter Stirn zu wissen.
»Gefangene! Ruf Bolton! Wollte den Fluff überqueren, aber meine tapferen Kameraden haben feine Furt in Stücke gehauen, viele Männer getötet und Bolton in die Flucht geschlagen. Dief ist ihr Kommandant Glover, und der dahinter ist Fair Aenys Frey.«
Sir Amory Lodge starrte mit seinen kleinen Schweinsäuglern auf die gefesselten Gefangenen hinunter. Arya schien es, als ob ihm dies alles nicht recht passte. Jeder in der Burg wusste, wie sehr er und Vargo Hoth sich hassten.
»Sehr gut«, sagte er. »Sir Catwin, bringt diese Männer in die Verliese.«
Der Lord mit der gepanzerten Faust auf dem Überwurf hob den Blick.
»Uns wurde eine ehrenhafte Behandlung zugesichert«, begann er.
»Still«,
brüllte Vargo Hoth ihn an und versprühte dabei einen Speichelregen. Sir Amory wandte sich an die Gefangenen.
»Was Hoth euch versprochen hat, ist mir gleichgültig. Lord Tywin hat mich zu seinem Kastellan von Harrenhal erklärt, und ich werde tun, was mir gefällt.«